Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, zu reisen, meine Damen und Herren, ist in diesen Zeiten weder leicht noch einfach. Aber dabei ist es doch so wichtig, zueinander zu kommen. Wir dürfen das Gefühl nicht verlieren für die Notwendigkeit, sich zu begegnen und sowohl Kultur als auch Natur der anderen kennenzulernen. Insofern lade ich Sie gerne wieder ein, wie jeden Sonntag, zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir werden in Belgien unterwegs sein, in Kolumbien, im österreichischen Kreml, Remstal und jetzt gleich dann in Brandenburg. Andrea Stopp wünscht Ihnen viel Vergnügen bei unserem Sonntagsspaziergang und ich hoffe, dass Sie es sich zu Hause gemütlich machen können. Bist du bei mir, gehe ich mit Freuden, haben Sie sicherlich erkannt, hier interpretiert von German Brass. In diesen Zeiten wird Politikern vieles abgerungen. Eine große Verantwortung lastet auf jenen Frauen und Männern, die die Geschicke ihrer Bürger leiten. Keine einfache Aufgabe angesichts der ganzen Unsicherheiten, die rund um den Umgang mit der Pandemie bestehen. Die Bundeskanzlerin wendet sich ab und zu besorgt an ihre Landsleute, aber auch die Ministerpräsidenten treten zurzeit häufiger ins Licht der großen Öffentlichkeit, wenn es darum geht, Auskunft zu geben über die Lage in ihrem jeweiligen Bundesland. So geht es auch dem Brandenburger Regierungschef Dietmar Woidke. Der ist zurzeit auch amtierender Bundesratspräsident. Jedenfalls geht es ihm wie seinen Kolleginnen und Kollegen in den Ländern. Man erwartet stimmige Analyse und folgerichtige Wegweisung. Eine Bürde, der es jeden Tag gerecht zu werden gilt. Insofern hat mein Kollege Christoph Richter zurzeit oft mit Woidke zu tun. Christoph Richter ist unser Deutschlandfunk-Landeskorrespondent für Brandenburg. Jenseits kritischer Fragen, die ja das Verhältnis Journalist-Politiker im Alltag eigentlich bestimmen, ist es Christoph jetzt gelungen, den Ministerpräsidenten Woidke zu einem Spaziergang einzuladen, fern des politischen Geschäftes, aber ganz nah an den Menschen und Orten, die für Woidke Heimat bedeuten. Er ist nämlich im Tuchmacherstädtchen Forst in der Lausitz geboren. Das ist für viele von uns ein Stückchen unentdecktes Deutschland, für Woidke allerdings zu Hause. Und so dürfen wir jetzt mitkommen mit den beiden. Am Fluss Neiße beginnt der Rundgang durch eine Gegend, die eben für Woidke sein Zuhause ist, seine Kindheit. Und aus der heraus er nun, verwurzelt mit dieser Region, die Verantwortung fürs ganze Land Brandenburg wahrnimmt.
Idyllisch plätschert die Neiße am Rand von Forst, eine Kleinstadt in der Lausitz, tief im Osten, an der Grenze zu Polen. Die Heimat des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, ein knapp 2 Meter großer Mann. Heute will er uns seine Heimatstadt Forst zeigen. Doch bevor es losgeht, steht er zuerst mal fast ein wenig versunken am Ufer der Neiße und genießt den leicht modrigen Geruch des Flusses und den Duft frisch gemähten Grases.
Ich gehe hier über die Felder, über die Wiesen. Das ist der Geruch meiner Kindheit. Das ist auch so typisch. Das verbindet mich schon sehr. Also ich bin sehr eng verbunden mit dieser Region, auch über meine Familie. Meine ganze Familie hat hier gewohnt über hunderte von Jahren. Der Bauernhof, in dem ich groß geworden bin, hat meine Familie immer durch alle Zeitläufe getragen, auch in guten und in schwierigen Zeiten.
Das Familienanwesen liegt in Naundorf, einem Ortsteil von Forst. In der Dorfkirche wurde Woidke getauft, mit Neißewasser, wie er gerne sagt. Hier in Forst gräbt sich die Neiße, ein über 200 Kilometer langer Nebenfluss der Oder, wie ein Gebirgsbach mäandernd durch die Landschaft. Das Wasser ist nur knöchelhoch, plätschert gemütlich gurgelnd an Sandbänken und lehmigen Buhnen entlang. Die Uferhänge der Neiße sind wild bewachsen. Ab und zu begegnet man Kanufahrern. Motorboote sind verboten. Ein Grenzfluss zwischen der brandenburgischen Lausitz und der polnischen Grenzregion Lebuser Land. Einer der idyllischsten Flüsse Deutschlands. Sowas wie der Mini-Amazonas, mitten in Europa, aber doch irgendwie am Rand.
Die Neiße ist der einzige größere Fluss in Deutschland, der im großen Teil noch naturbelassen ist, also auch touristisch. Es ist einfach wunderschön und das ist für viele dann auch überraschend. Deswegen freue ich mich sehr. Wir stehen hier gerade auf dem Oder-Neiße-Radweg, der ja nun die Neiße-Mündung verbindet mit der Ostsee. Also hier kann man dann bis hochfahren auf den Oder-Radweg, dann geht das weiter Richtung Norden. Und so kann man sich diese wunderschöne Region auch erradeln.
Immer wieder bleibt Dietmar Woidke stehen, so als wolle er tief Luft holen. Es scheint, als wolle er die Minuten der Ruhe abseits des Politgeschäfts geradezu einsaugen. Denn Stress gibt es hier kaum. Eile ein Fremdwort. Umgeben ist die an der polnischen Grenze gelegene Kleinstadt Forst von urigen Wäldern, wilden Flussauen, Mooren und Feuchtwiesen und einer Menge geschützter Tier- und Pflanzenarten. In Forst ist der promovierte Agrarwissenschaftler Dietmar Woidke bekannt wie ein bunter Hund. Er lächelt, winkt, scherzt immer im nötigen Corona-Abstand. Man kommt nur langsam voran, immer wieder muss er ein Schwätzchen halten.
Ich bin hier in die Schule gegangen, ich habe hier Abitur gemacht und ja, das sind viele, viele wunderschöne Erinnerungen, die ich auch an diese Stadt habe, an die einzelnen Ecken, die man hier so sieht.
Oft sind es alte Freunde, denen er begegnet. Als wir an einem sonnigen Spätsommertag in Forst unterwegs sind. Hier ist er nicht der Ministerpräsident, sondern der alte Kumpel Didi, wie sie ihn hier alle nur nennen.
Waltraud!
Waltraud ist arbeitsmäßig unterwegs.
Danke für deinen Brief, den du mir hingeschoben hast.
Aber das hat sich nicht...
Nee.
So, na gut, ich muss weiterarbeiten. Aber deswegen, sonst manchmal bin ich auch vernünftig angezogen.
Ach, sieht ja, gut aus. Auch. Nee, alles klar, Waltraud. Gut, tschüssi. Gut, tschüssi.
Voigt gelacht, viel scherzt, hat immer einen Spruch auf den Lippen. Er fühlt sich merklich wohl, wenn er unterwegs ist in seiner Heimatstadt Forst. Eine europäische Stadt, sie liegt auf halber Strecke zwischen Breslau und Berlin. 18.000 Einwohner hat die Stadt heute. Knapp 45.000 Einwohner waren es mal Ende der 1930er Jahre in der Stadt an der Neiße. Lange galt sie als eine der bedeutendsten Tuchmacherstädte Deutschlands, weshalb man sie auch mal das Manchester des Ostens nannte. Auf der anderen Neiße-Seite liegt der frühere Stadtteil Berge. Heute gehört es zu Polen. Die Ortschaft heißt Zasiecki. Kaum ein Mensch lebt noch dort.
Die Häuser standen zum großen Teil noch, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Ortsteil wurde abgetragen zum Wiederaufbau von Warschau. Wenn man heute rüber geht, dann sieht man noch die Fundamente, man sieht die Straßen, man sieht teilweise auch noch die Straßenbeleuchtung, die da steht.
Selbst die Gehwege sind noch da. Die Brücken über den Fluss, die in den heute beinahe verschwundenen polnischen Stadtteil rüberreichen sollten, sind seit 1945 zerstört. Wurden nie wieder aufgebaut. Die Reste, die morbiden Betonskelette, ragen fast bis in die Flussmitte, schweben unheimlich in der Luft. Die ganze Zerstörungskraft des Krieges, die Katastrophe der Shoah, die Nachkriegsordnung, sie wird in Forst überdeutlich. Die Brücken sind aber auch steinerne Zeitzeugen. Sie erzählen von einer Epoche, als die Brücken noch Übergänge einer gemeinsamen Kulturlandschaft waren, bestehend aus der Lausitz und der östlich der Neiße gelegenen Neumark. Zeugnisse eines friedlichen Miteinanders über die Neiße hinweg. In den letzten Kriegstagen durch den Wahnsinn des NS-Terrorregimes zerstört. Forst gehörte nach der Irrsinnspropagandalogik der Nationalsozialisten zur sogenannten Nibelungenstellung. Die NS-Ideologen haben die Stadt zur Festung erklärt, die um alles in der Welt bis zur letzten Patrone, wie es hieß, verteidigt werden sollte, erzählt Voigtke. Am Ende wurde bei der Schlacht an der Neiße 85% der einst stolzen Tuchmacherstadt Forst in Schutt und Asche gelegt.
Ja, das ist natürlich eine Wunde, die diese Stadt nach wie vor mit sich trägt. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin auch als Kindergartenkind mit dem Kindergarten am Neiße-Damm spazieren gegangen, also dann in der Mitte der 60er Jahre, und da haben auf beiden Seiten noch bewaffnete Grenzsoldaten patrouilliert. Also das ist auch Teil der deutsch-polnischen Geschichte. Auch damals war es nicht so, dass zu DDR-Zeiten nun die Zusammenarbeit eine enge gewesen wäre. Im Gegenteil, die DDR hat sich immer weiter abgeschottet Richtung Polen. Es gab zwischendurch mal in Anfang 70er Jahre visumfreien Reiseverkehr und alle möglichen Geschichten, aber die wurden dann Stück für Stück wieder zurückgefahren, als Solidarność in Polen stärker geworden ist. Kontakte nach Polen waren dann eher verdächtig, weil Honecker und die SED Angst hatte, dass dieses polnische Virus auch Ostdeutschland befällt.
Von der DDR propagierten oder Neiße Friedensgrenze war in Forst nichts zu spüren, erzählt Voigtke, dem das Verhältnis von Polen und Deutschen sehr am Herzen liegt. Erst nach 1990 habe sich das Verhältnis zwischen den Ländern grundlegend gewandelt, erzählt er im Gehen. Wie das Leben über die Neiße hinweg einst floriert hat, macht eine der zerstörten Stadtbrücken in Forst besonders deutlich, sagt Voigtke. Er schaut auf die Wälder auf der polnischen Seite, zeigt mit dem Finger dorthin und erzählt die Geschichte vom sogenannten Seufzersteg. Denn auf der anderen, der östlichen Neiße-Seite, befand sich früher das Forster Finanzamt. Für viele war das anscheinend ein schmerzhafter Gang.
Forst war damals nach Hamburg die Stadt mit den höchsten Gewerbesteuereinnahmen. Und so das Seufzersteg daher kommt, dass viele, die zum Finanzamt mussten, wussten, dass sie da mit weniger Geld wieder rauskommen. Deswegen ist der Spitzname Seufzersteg, der hat sich bis heute erhalten.
Voigtke, der auch der Polenbeauftragte der Bundeskanzlerin ist, plädiert für den Wiederaufbau der Forster Stadtbrücken. Es wäre doch schön, einfach mal schnell rüber zu radeln, sagt er, um den Nachbarn die Hand zu reichen, als offene Tür für eine gemeinsame Zukunft in der Region.
Für die Stadt insgesamt, auch für die Stadtentwicklung, wäre das schon ein großer Gewinn, hier die zweite Seite auch zurückzugewinnen, einfach um eine europäische Stadt zu sein mit zwei Nationen.
Forst wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gegründet. Lange war sie im gräflichen Besitz der Herren von Bieberstein. Dann wurde es dem sächsischen Premierminister Heinrich Graf von Brühl zugesprochen. Nach dem Wiener Kongress wurde Forst eine Stadt im Königreich Preußen.
Ja, Forst war eine Stadt mit einer unglaublich florierenden Textilindustrie. Die hatte wiederum was zu tun mit der Kohle hier in der Region. Das war ja sozusagen der Kraftstoff, den damals alle setzen mussten und gesetzt haben. Und so hat diese Stadt eine richtig gute Entwicklung genommen. Ende des 19. Jahrhunderts ging es los. Und vorher, im 18. Jahrhundert, war es die Standesherrschaft von Brühl. Brühlschen Terrassen, Schatzkanzler Brühl bei August dem Starken. Und er liegt, und da habe ich sächsischen Ministerpräsidenten immer mal die Frage gestellt, keiner wollte es glauben. Das heißt, ich habe auch schon mal eine Flasche Rotwein gewonnen, weil wir gewettet haben. Der sächsische Schatzkanzler, der ehemalige von August dem Starken, ist hier bei uns in der Stadtkirche begraben.
Die alten Stadtviertel mit den engen Gassen und den Gründerzeithäusern gibt es nicht mehr, wurden durch den Krieg zerstört. Die Kirche St. Nikolai, eine dreischiffige Backsteinhalle, steht einsam in der Innenstadt, die viel piefigen DDR-Charme ausstrahlt. Denn einen Wiederaufbau des historischen Stadtbildes gab es nicht. Ganz im Gegenteil. Wie in vielen DDR-Städten hat man in die Leerflächen der Stadt einfach Plattenbauten gestellt, was damals das günstigste war, um Wohnraum zu schaffen, so auch in Forst. Nur wenig zeugt daher noch vom einzigen Reichtum und Glanz der Stadt. Was trotz aller Kriegswirren erhalten blieb, sind einige der mondänen Fabrikantenvillen und die großen Werkhallen, die Tuchmanufakturen, die das Stadtbild einst prägten, heute meist Ruinen. Forst war mal das Zentrum im deutschen Textilmarkt. Mit einer Produktion von rund 20 Millionen Metern Tuch galt die Stadt als das deutsche Manchester, wie man heute in schwärmerischen Stadtbeschreibungen nachlesen kann.
Ein Wald von Schornsteinen mit langen Rauchfahnen bildet die charakteristische Silhouette dieser Stadt. Fabrik reiht sich an Fabrik, ganze Viertel bedeckend in allen Stadtteilen. Lokomotiven durchfahren die Straßen und schleppen Waggon um Waggon, auf Rollböcke gesetzt, in die zahllosen Fabrikhöfe. Überall das Sausen des Weberschiffchens, das Klappern der Stühle. Dampf pufft aus, Kohlenstaub wirbelt umher.
Das ratternde Geräusch der Textilmaschinen beherrschte fast ein Jahrhundert lang den Sound der Stadt. Der Forster Dietmar Woidke kennt es noch gut.
Mach mal an. Das hörst du draußen, also ich stell dir vor, so einen ganzen Saal voll und da klappern 10 oder 20 so eine Maschine. Das hörst du in Kilometer weit. Und das war an jeder Ecke.
Geweigert, Gehörschutz zu tragen, weil sie gesagt haben, sie hören nicht, wenn was unrund läuft an ihrem Webstuhl, sodass die meisten am Ende ihres Berufslebens so gut wie nichts mehr gehört haben. Nach Feierabend wurde weitergebrüllt, das war hier so üblich, das musste man billigend in Kauf nehmen, wenn man den Beruf ergriff. Da stand die Produktion im Vordergrund und nicht immer die eigene Gesundheit.
Stefan Buss ist Stadtchronist, arbeitet im Textilmuseum. Früher war es die Textilfabrik von Adolf Noack. Noch heute stehen in dem Backsteinbau die alten, nach Öl riechenden Webmaschinen, riesige Monstren, mit denen einst Stoffe hergestellt wurden, die dann um die Welt gingen.
Ja, die liefen bis 1991 noch in der Produktion. Da hat man die zusammengetragen und 1995 dieses Museum eröffnet.
Heute läuft in Forst keine einzige Textilmaschine mehr. Zu teuer, zu unrentabel. Mit dem Ende der DDR vor 30 Jahren wurde ein Kapitel der Industriegeschichte Deutschlands in Forst für immer zugeschlagen und der endgültige Abstieg der Stadt begann.
Ja, das, was damals passiert ist, dass innerhalb von eigentlich ein paar Monaten zigtausend Arbeitsplätze weggefallen sind. Innerhalb von 2 Jahren war fast alles verschwunden und die gesamte Textilindustrie hier dicht gemacht. Und das hat schon schwere Spuren hinterlassen, auch mental.
Jetzt hofft man in der Stadt auf das Geld aus dem Kohleausstieg. Im Innenhof der ehemaligen Textilfabrik sieht man einen Gleisanschluss, denn um die Materialien von einem Ort zum anderen zu transportieren, hat man die Forster Stadteisenbahn geschaffen. Ein Kleinbahnsystem, das die verschiedenen Tuchfabriken mit dem Hauptbahnhof verbunden hat. Angetrieben wurden sie durch kohlebetriebene qualmende Lokomotiven, die durch die Straßen von Forst stampften. 1965 wurde der Betrieb eingestellt. Die Schienen stehen heute unter Denkmalschutz.
Ein wichtiger Teil der Forster Stadtgeschichte. Und diese Bahn, die hier die Textilfabriken und Textilfabrikation miteinander verbunden hat, war Teil der Forster Erfolgsgeschichte und das ist die Geschichte, an die die Stadt wieder anknüpfen muss.
Mit den Gleisen verbindet Radfahrer Woidke nicht nur positive Erinnerungen. So manches Mal ist er mit seinem Rad über den Lenker gesegelt, weil er in die Schienen geriet, erzählt er. Hier ist er. Dann bleibt der brandenburgische Regierungschef plötzlich stehen. Selbst die uns permanent begleitenden Personenschützer reiben sich verwundert die Augen. Denn mitten in Forst stehen sie noch, die beeindruckenden Fabrikantenvillen der Tuchmacher mit Risalit, Türmchen, schmuckvollen Giebeln, üppig dekorierten Fassaden. Die Schönheit, der Glanz ist unverkennbar, noch, denn die Villen, von denen es noch knapp 2 Dutzend in der Stadt gibt, stehen leer, verfallen. Die Fenster sind eingeworfen oder zugemauert, Pflanzen sprießen aus den Dachvorsprüngen.
Ja klar, das ist schade. Und wenn die Zeit läuft ja davon, ne? Also wie lange ist das noch zu retten? Jetzt dürfte es noch möglich sein, aber es wird natürlich jedes Jahr schwieriger, weil die Bausubstanz leidet und das muss natürlich erhalten werden, weil es ist ja ein Teil der Forstergeschichte, aber ich bin fest überzeugt, auch ein Teil der Zukunft.
Welche Zukunft? Darauf hat der Ministerpräsident bei seinem Gang durch Forst auch keine konkrete Antwort parat.
Muss ja gesichert werden. Und wenn es dann zusammenfällt und bricht, dann...
Dann wird es schwer. Ja. Deswegen ist ja auch der Denkmalschutz immer wichtig, genau so Denkmalschutz zu betreiben, dass eine Nutzung weiter möglich ist. Kein Denkmal bleibt erhalten, wenn es nicht genutzt werden kann. Also wenn eine Nutzung verhindert wird, dann kommt der Denkmalschutz auch nicht weit, weil am Ende die Substanz verloren geht.
Die Neorenaissance-Villa in der Forster Rüdigerstraße, eine Art Schloss Neuschwanstein. Eine Mischung aus einer Harry Potter-Filmkulisse und einer Ritterburg. Deutlich wird hier der zur Schau gezeigte Wohlstand, Sinnbild aufstrebenden Bürgertums, die Botschaft, alles ist Aufbruch, Reichtum und Zukunft. Eine historisierende Architektur, die man ebenso in München, Madrid oder Wien findet. Nur hier befinden wir uns in Forst, in der Lausitz an der polnischen Grenze. Das große Problem, viele dieser Villen stehen seit den 90er Jahren leer. Eine Nutzung ist nicht in Sicht.
Da blutet das Herz, ja.
Forst, ein Erinnerungsort der industriellen Moderne. Wer mit offenen Augen durch die Straßen geht, die durchaus existierende Tristesse ausblendet, kann überraschende Entdeckungen machen. Beispielsweise die Siedlung Jerusalem, bestehend aus strahlend weißen, quadratisch-praktischen Kubushäusern. Gebaut nach Entwürfen des Forster Stadtbaurates Rudolf Kühn, Bauten, die Bauhausvorbildern nachempfunden sind. Die Fassaden schmucklos, kühl, ohne Verzierungen. Sieht ein bisschen aus wie in Tel Aviv. Letztlich aber eine Mini-Gartenstadt am Rand von Forst.
Wenn Sie da gucken, hier innen drin ist alles grün, alles Bäume. Also jedes Haus, jede Wohnung hat hier einen großzügigen grünen Bereich dazu. Und das war schon damals nach dem, was wir hier auch in Forst hatten, also den Mietskasernen, die erstmal gebaut worden sind, Hinterhöfe, auch das gab es hier in Forst, kleine Wohnungen, Klo über den Hof und so weiter, war das schon ein Riesenfortschritt.
Zu DDR-Zeiten haben die Menschen davon wenig gewusst, erzählt der Forster Dietmar Woidke. Der Sozialdemokrat und der noch aktuelle Bundesratspräsident kennt seine Heimatstadt aus dem FF. Wenn man mit Woidke durch Forst unterwegs ist, bekommt man den Eindruck, als wäre die Stadt der Mittelpunkt der Welt. Keineswegs das graue Entlein, sondern ein Ort der Überraschungen. Denn hier gibt es nicht nur die Siedlung Jerusalem, sondern auch noch die Kölnschen Alpen. Ein kleiner Höhenzug, keine normalen Berge und Alm, sondern ein Relikt des Bergbaus. Und dann kann man sich in Forst auch nach Mittelamerika aufmachen.
Forst hat großes internationales Flair. Es gibt ja auch noch den Stadtteil Mexiko.
Kein Scherz, sagt Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke und lacht über seinen eigenen Witz.
Also man muss, um die Welt zu sehen, nicht aus den Forster Stadtgrenzen raus. Jerusalem oder Mexiko kann man innerhalb der Stadt haben.
Nach einem 2-stündigen Spaziergang landen wir im ostdeutschen Rosengarten. Um ein Vielfaches größer als der White House Rose Garden vor dem Oval Office in Washington. Aber wie in Washington wurde auch der Forster Rosengarten im Jahr 1913 geschaffen.
Er ist eröffnet worden von der Forster Bürgerschaft. Es war ein Präsent zum Thronjubiläum von Wilhelm II. 1913. Und im Zusammenhang mit diesem Thronjubiläum wurde der Rosengarten eröffnet.
Und gilt, anders als im Weißen Haus, als einer der schönsten Rosengärten. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. 40.000 Rosen in rund 900 Sorten blühen da im Sommer. Für Woidke ein Garten der Liebe, denn hier hat er seine Frau kennengelernt und ist daher der unübertreffbare Lieblingsort des Politikers Dietmar Woidke.
Ich war hier ehrenamtlich eingeteilt an dem Abend Rosengartenfestspiele 2003 war das und war ehrenamtlich für den Rosengartenförderverein, habe so eine Standbetreuung gemacht und meine heutige Frau lief in Begleitung ihrer Mutter und weiteren Anverwandten an mir vorbei. Und dann dachte ich, vielleicht bleibst du doch noch ein bisschen hier, nachdem du deine Standbetreuung beendet hast. Das war da drüben in der Rosenhalle. Und ja, und dann sind wir uns hier abends nochmal über den Weg gelaufen. Und ich sage ja mal, meine Frau war nur hier wegen Roland Kaiser. Meine Frau bestreitet das und sagt, sie war natürlich schicksalmäßig, war das alles so vorbestimmt. Jedenfalls haben wir uns da getroffen. Deswegen hat für uns beide der Forster Rosengarten eine ganz besondere Bedeutung. Wir sind jetzt schon viele Jahre verheiratet, glücklich miteinander. Und deswegen denken wir auch immer gerade wieder an die Stunden hier im Forster Rosengarten zurück, weil hier nahm das alles seinen Anfang.
Nicht nur Paris, auch Forst ist anscheinend eine Stadt der Liebe. Eine Kleinstadt mit einer vielfältigen Geschichte, tief im Osten Deutschlands, an der zart plätschernden Neiße. Nach 2 Stunden muss der amtierende Bundesratspräsident Dietmar Woidke wieder los. Der Regierungssprecher drängelt, die Motoren der Limousinen laufen schon. Für den Politprofi, das merkt man deutlich, war es ein Luxus, einfach mal so, ohne Termindruck, mitten in der Arbeitswoche durch seine Heimatstadt zu schlendern.
So, dann fahren wir.
Tschüss. Und da entschwindet er also wieder und taucht ein ins politische Tagesgeschäft. Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg. Dank an unseren Landeskorrespondenten Christoph Richter. Zum Ausklang bis zu den Nachrichten eine Männerchor-Komposition von Johannes Gelbke aus der Romantik, also des 19. Jahrhunderts. Heimkehr heißt sie. Wir hören die Meistersinger und um 10 nach 12 hole ich sie ab zu weiteren Sonntagsspaziergängen.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
herzlich willkommen zurück. Wenn einer sagt, ich habe heute Marillenmarmelade zum Frühstück gehabt, dann weiß oftmals der andere nicht, was gemeint ist. Denn der hatte Aprikosenmarmelade auf dem Tisch. Die Gaumenfreude ist aber dieselbe, ob Marille oder Aprikose. Und nach unserem Ausflug ins österreichische Kremstal werden wir dann alle auch wissen, worum es sich zum Beispiel bei Topfen Marillenknödel handelt. Um hinzukommen, lassen wir uns ein Stück aus der Wiener Harmonika-Tradition aufspielen, den Slibowitz-Tanz. Hochprozentiges macht man ja auch aus der Marille. Aber dazu kommen wir dann gleich. Andrea Stopp begleitet Sie. Wachauer Marilla also ist eine EU-geschützte Marke, ein Kulturgut, das seinen Ursprung in Armenien, genetisch aber vermutlich in Pakistan oder China hat. In der Wachau ist sie aber beständig veredelt worden. Schon die Römer schätzten dieses Früchtchen. Sie nannten den Baum übersetzt frühreifer Baum, weil er bereits im März Blüten austreibt. Und dann verwandeln sich die an den Hängen über der Donau weit gestreckten Marillengärten in ein Meer weißer Blüten. In der Wachau, wo sich das Klima des Waldviertels mit dem aus der pannonischen Tiefebene mischt, da haben Bauern seit Jahrhunderten Marillenbäume gezüchtet. Auch die Göttweiger Benediktiner, die ja bekanntlich dem Ora et Labora ihres Ordensgründers auch gutes Essen, gutes Bier und besten Schnaps hinzufügten. Schon früh haben diese Mönche hochprozentigen Marillenbrand destilliert. Warum die Wachauer Marille in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zum modernen Wirtschaftsbereich Wirtschaftsgut aufsteigen konnte, über die Jahrhunderte dann zum Kulturgut wurde und es sogar in den Spielfilm Mariandl mit Hans Moser und Conny Frohbös schaffte. Das lassen wir uns jetzt erklären von Detlef Urban auf dem Marillenwanderweg im Kremstal.
Wir sind in der Wachau nördlich von Wien, wo die Donau in vielen Kurven mäandert. Heimat von grünem Veltliner und samtweichen Marillen, die von den Bauern gepflegt, veredelt und verehrt werden. Zwischen dem Stift Melk im Westen und dem Stift Göttweig gegenüber der Stadt Krems, den Landmarken der Wachau, schlängelt sich der Donau-Radweg. Wir verlassen ihn für eine Einkehr in die Küche der Marillenwirtin Ilse Tanzer-Aufreiter. Ihre Pfanne muss gut vorgeheizt sein, wenn die Palatschinke gelingen soll, die nichts mit Schinken zu tun hat, sondern ein Pfannkuchen ist, wie ein Crepe, doch nicht trocken, sondern in Öl gebrutzelt.
Das Besondere ist die Füllung, das ist die Wachauer Marillenmarmelade. Der Klassiker sind die Wachauer Marillenknödel oder ein Kaiserschmarrn mit Marillenröster, das Vorspeise Speckmarillen, einem Zanderfilet in der Waldviertler Mohnkruste, Marillenkrenn, den hätte ich jetzt schon fast vergessen. Wir nehmen da frisch geriebenen Krenn.
Was bei uns Meerrettich heißt.
Genau, und der wird mit der Marillenmarmelade verrührt.
Vor dem Gasthof der Tanzer Ilse geht er los, der Marillenwanderweg über 6 Stationen, knapp 5 Kilometer mit mäßigen Steigungen. Die Gärten, die wir durchqueren, beginnen hinter Schloss Wolfsberg in Angern am Südufer der Donau. Die hat in Urzeiten, als sie viel breiter war, Schwemmland gebracht, worauf sich dicker Lösboden gebildet hat. Jeder Marillengarten hat seinen Namen. Schlossberg, Stockinger oder Koller nach früheren Besitzern, Bambi-Garten, weil dort bei der Maat ein Rehkitz im hohen Gras gesessen hat. Immer wieder Blicke über Weinberge, manchmal schimmert die Donau hindurch. Station 2 heißt Platz der Vielfalt. Bei Station 3 tasten wir uns an den Marillenbaum heran. Weiter aufwärts Richtung Stift Göttweig, das in wechselnden Perspektiven über uns thront, wartet die Zieselwarte. Eines dieser Erdhörnchen sitzt hinter einem Grasbüschel, beäugt in Ruhe den Besucher und verzieht sich unter die Erde. Die Ziesel haben die Marillengärten entdeckt, laben sich an gefallenen Früchten und bauen bis zu 5 Meter tief. Im Garten Christa treffen wir Benedikt Aufreiter beim Rückschnitt der bis zu 6 Meter hohen Bäume.
Es ist schon sehr arbeitsintensiv. Es wird ja alles händisch bei uns gemacht. Da hat man jeden Baum, sieht man da mindestens 5 bis 5 Mal im Jahr. In dem Garten sind es jetzt ungefähr 200 Bäume. Mhm. Insgesamt haben wir 2000 Bäume.
Erklärtafeln und ein Audiokasten mit Tierlauten ziehen uns in die Flora und Fauna der Marillengärten. Katharina Aufreiter, die Mutter des jungen Obstbauern, früher Lehrerin, wurde zur Wanderführerin im Zeichen der Marille.
Man hat zurzeit von 10 Erntejahren 3 sehr gute, 3 sehr schlechte und die anderen sind so mittelmäßig. Wer kann dann sagen, ja, ich bin Marillenbauer, das ist jetzt das, wovon ich leben möchte, das ist sehr schwierig. Viele Winzer haben auch Marillengärten, also das ist ganz normal.
Im Wachauer Ländle, nur 50 Kilometer in Ost-West und etwa 25 in Nord-Süd-Richtung, wird in Österreich die wertvollste Marille angebaut. Rötlich-gelb, fleischig und sehr aromatisch. Österreich ist im Vergleich mit der Türkei, Ungarn, Marokko, selbst Italien oder Spanien nur ein kleiner Aprikosen- oder, wie man hier sagt, Marillenproduzent. Doch die Wachauer waren clever und fleißig und haben ihre Wachauer Marille zur EU-geschützten Marke gemacht, obwohl es keine eigene Sorte ist. Zur Erntezeit kommen die Kenner aus Wien, um hier ab Hofladen zu kaufen. Die Marille ist im Marillenbrand und als Marmelade in der Sachertorte oder im Linzer Auge zu finden oder in anderen Spezialitäten. Aber ist es nicht übertrieben, dass in Österreich vieles als Spezialität gilt, was gar nicht aus Österreich stammt, wie etwa das Wiener Schnitzel?
Ich sage auch immer, ja, so was typisch Österreichisches gibt es ja eigentlich gar nicht, weil ein Erdapfel, wie wir in Österreich gerne sagen, eine Kartoffel, stammt ja auch aus Übersee, aus Amerika. Und Österreich war ja immer ein Vielvölkerstaat. Ja? Und gerade im Habsburgerreich sind ja so viele Kulturen ineinander geflossen, haben sich gegenseitig beeinflusst.
Nach den Eingeständnissen in Sachen österreichische Küche steigen wir nun auf zum Benediktinerkloster Göttweig. Seit der Barockzeit ein Klosterpalast nach dem Vorbild von Escorial bei Madrid oder Monte Cassino bei Rom. »36 Mönche leben derzeit in Göttweig. An besonderen Tagen feiern sie ihre Vesper auf Lateinisch. Vor fast 1000 Jahren, vom Bischof von Passau gegründet, hat das Kloster Höhen und Tiefen durchlebt. Ein Brand 1718, vorher schon die Reformation, als Niederösterreich zu 80% protestantisch wurde und nur ein Mönch im Stift übrig blieb. Auch Kriege hinterließen Spuren. Die Türkenbelagerung, 6000 Soldaten vor Göttweig und später Napoleon. Er war angetan von der barocken Pracht des Klosters, das vom Haus Habsburg gefördert wurde und soll, so die Legende, mit seinem Pferd die sogenannte Kaiserstiege hinaufgeritten sein, unter einem imposanten Deckengemälde im schönsten barocken Treppenhaus Österreichs. Das Fresko zeigt Kaiser Karl VI. Als Sonnengott Apoll im römischen Kampfwagen. Allerlei Musen umgeben ihn unter rosa Wolken und vor einem zartblauen Himmel. Napoleon wollte die Habsburger mit der Besetzung und dem Ritt durchs Kloster schwer demütigen. In Göttweig, das sich seit der Gründung mit Forst- und Weinländereien finanziert, regierten auch Äbte, die nichts von Wirtschaft verstanden, mehrfach drohte der Ruin. Die bitterste Zeit allerdings kam im 20. Jahrhundert, wie Frater Petrus erzählt.
1939 ist das Stift enteignet worden, ging in den Besitz der Stadt Krems über, weil Stadt Krems war Gau-Hauptstadt, haben es dann der Partei übergeben.
Also der NSDAP?
Die NSDAP. Und die hat daraus eine nationalsozialistische politische Lehranstalt gemacht, also eine Kaderschmiede.
Nicht nur Wein, der bereits in der Stiftungsurkunde erwähnt wird, sondern auch Marillen sind mit dem Kloster verbunden. Frater Petrus führt durch den Klostergarten, dem höchstgelegenen Marillengarten der Wachau.
Marille kommt eigentlich aus dem Lateinischen und meint so viel wie die aus Armenien stammende und hat sich dann über verschiedenste Entwicklungen von Amarelle, Marille, dann zu Marille weiterentwickelt. Hier haben wir ungefähr 50 Marillenbäume. Abt Wilhelm Zedenik hat vor allen Dingen viel gebrannt, wird berichtet, vor allem im Herbst. Und man geht davon aus, dass er auch somit der Erste war, der viel Marillenschnaps oder Brand produziert hat.
Auch das Wort Aprikose ist eine Verballhornung und soll dem lateinischen Präcox, übersetzt frühreif, entstammen. Die Marille also die Frühreife, weil sie schon im März blüht und im Juli geerntet wird. Gern hätte ich im Gewölbearchiv gestöbert nach alten benediktinischen Destillierrezepten. Doch da gibt es nichts, sagt Pater Franz Schuster. Das Archiv habe schwer gelitten.
Wir haben ja zwei große Unterbrechungen gehabt. Das war beim Brand von 1718 so. Man hat die Archivalien in Säcke und Kisten rasch verpackt und beim Fenster rausgeworfen und weggebracht. Und das zweite Mal war 1945. Hier war eine russische Garnison. Damals ist das Archiv aufgebrochen worden durch die sowjetischen Truppen. Und die haben sich dort bedient, auch für Unterzündmaterial, fürs Kochen und so, hat man alles gebraucht.
Zuvor, in der Nazizeit, hatte sich die Verwaltung der Stadt Krems im Archiv Göttweig bedient. Die Wunden des Kriegs wirkten nach. Hitler in Wien zugejubelt und der Anschluss ans Deutsche Reich. Die Österreicher brauchten lange, um die Nazi-Vergangenheit zu verarbeiten.
Marianne, Land, Landl, aus dem Wachauer Land, Landl, dein lieber Name klingt schon wie ein Lied.
In dem bekannten Spielfilm Mariandl von 1961 trifft der Hofrat Franz Geiger in der Wachau das Mariandl, seine uneheliche Tochter, die nichts davon weiß. Fröhlich bietet sie ihm einen Korb frischer Marillen an. Die Liebeleien und Verstrickungen nehmen ihren Lauf. Der Marillenanbau in der Wachau wurde forciert nach einer Reblausplage Ende des 19. Jahrhunderts. Der Weinbau brach ein. Die Marille stieg auf als Ersatz. Sie erlebte seit den 50er Jahren ihre Hochzeit und dann kam das Mariandl.
Ins Wachauer Landl, Landl, sieht mich ein Mariandl, Landl.
Ja, die 50er Jahre waren so eine Zeit, wo man wieder nach Halt gesucht hat und da hat man einfach das genommen, was da war. Und Tradition, ja, also diese Weinromantik, aber auch die Marille, was ja auch identitätsstiftend ist für die Menschen.
Also das Mariandl entstand nicht umsonst in dieser Zeit.
Natürlich. Und man hat den Menschen wirklich geholfen, wieder abzulenken von diesen wirklich schrecklichen Ereignissen des Krieges.
Ja, danke also an Detlef Urban fürs Mariandl aus dem Wachauer Landl. Diesen Evergreen hören wir jetzt nicht. Stattdessen die Tanzgeiger mit einem Zwiefachen aus Niederösterreich. Im Zwiefachen wechseln ja Zweiviertel- und Dreiviertel-Rhythmen einander ab. Titel: Sterndl hat dann Branntweinrausch zu Hochdeutsch. Das Mädchen ist beschwipst. Die Tanzgeiger aus Niederösterreich. Gleich ist es 12.29 Uhr und Sie hören den Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk. Es gibt ein Palenque in Mexiko und einen Ort Palenque in Kolumbien. Und wir besuchen jetzt das Weltkulturerbe Palenque, denn dort in Kolumbien hat die Sklavenbefreiung Amerikas begonnen, eben in Palenque. Ein kleines Dorf im Hinterland der Karibik. Entlaufene Sklaven haben das Dorf im Jahr 1603 gegründet. Ihre Flucht ging leider nicht gut aus. Ihr Anführer wurde aufgegriffen und gevierteilt. Aber das Wehrdorf, das sie gegründet hatten, das hat überlebt. Bis heute. Tom Noga hat es besucht.
Der Weg in das Dorf, in dem die Sklavenbefreiung auf dem amerikanischen Kontinent begann, ist nicht ausgeschildert. Jedenfalls nicht so, wie es der Bedeutung des Dorfes entspräche. Keine Hinweistafel an der Nationalstraße 25, die Cartagena de Indias an der Karibikküste mit Kolumbiens Wirtschaftsmetropole Medellin verbindet. Nur ein kleines grünes Schild an der Abzweigung. In Bodennähe, leicht zu übersehen. Palenque, 8 Kilometer. Die Nebenstraße ist holprig, aber asphaltiert. Immerhin, denn im Hinterland der Karibik ist das nicht selbstverständlich. Sie windet sich, einem ausgetrockneten Bach folgend, hinauf in die Montes de Maria, eine grüne Hügelkette, und endet an der Plaza, dem zentralen Platz in Palenque. Auf dem Platz eine Kirche, klein und weiß, mit nur einem Glockenturm. Im südamerikanischen Kolonialstil erbaute Kirchen sind meist doppelschiffig. Auf der Plaza steht eine Skulptur. Rostiges Eisen auf einem Steinquader. Der Oberkörper eines Mannes. Weit aufgerissener Mund. Der rechte Arm ausgestreckt. In der linken Hand eine Kette, die er soeben gesprengt hat. Danilo Velázquez. Groß, kräftig, ein gewinnendes Lächeln im Gesicht. Er sitzt im Gemeindevorstand von Palenque und führt heute durchs Dorf.
Fue el que fundó el pueblo en el año 1603. Benco era oriundo de África Occidental.
Das Monument stellt Bencos Biojo dar. Er hat unser Dorf im Jahr 1603 gegründet. Bencos war ursprünglich aus Guinea-Bissau, damals eine portugiesische Kolonie. Er wurde von den Portugiesen nach Cartagena verschleppt und dort als Sklave verkauft. Nach kurzer Zeit hat er die Flucht hierher organisiert, mit 40 Leuten, Männern und Frauen.
Con cerca de 40 personas, entre hombres y mujeres.
Die Montes de Maria sind heute mit dem Auto in einer guten Stunde zu erreichen. Damals waren sie zu Pferd 2 beschwerliche Tagesreisen entfernt. Zu Fuß noch viel länger. In den Bergen verschanzten sich die Geflüchteten. In einem Wehrdorf, eingezäunt von angespitzten Palisaden, wie in Afrika üblich. Mit der Christianisierung viele Jahre später bekam das Dorf seinen Namen, San Basilio de Palenque, in der Kurzform Palenque, das spanische Wort für Einzäunung.
Palenque war das erste von der Sklaverei befreite Dorf auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Die Spanier waren damit natürlich nicht einverstanden. Sie haben Suchtrupps losgeschickt, aber Bencos Biojo und seine Leute in der Abgeschiedenheit der Berge lange nicht gefunden. Und später konnten sie das Dorf nicht einnehmen. Mehr als 100 Jahre haben die Geflüchteten und ihre Nachkommen ihre Freiheit verteidigt, bis die Spanier nachgaben und im Friedensabkommen von 1713 den Status Palenques als Freistaat anerkannten.
1713. Das war knapp ein Jahrhundert, bevor Haiti die Unabhängigkeit erlangte und als erstes Land auf dem amerikanischen Kontinent die Sklaverei abschaffte. Und 139 Jahre vor dem Ende der Sklaverei in Kolumbien. Dass kein Fanal von Palenque ausging, lag sicher an der Abgeschiedenheit des Dorfes. Und wohl auch am traurigen Schicksal seines Gründers.
Fue capturado por los españoles.
Bencos ist den Spaniern 18 Jahre nach seiner Flucht in die Hände gefallen. Sie haben ihn in einem Schauprozess zum Tode verurteilt. Er wurde gehängt, sein Körper wurde zerstückelt und die einzelnen Teile öffentlich zur Schau gestellt, als Warnung, damit ihm niemand nacheifert. Die Statue, vor der wir stehen, erinnert an ihn als einen der Befreier Amerikas, Bencos Biojo.
Ein Befreier allerdings, den außerhalb Palenques kaum jemand kennt. Anders als Simón Bolívar, der Kolumbien in die Unabhängigkeit führte und in jeder größeren Stadt mit einem Standbild geehrt wird. Bolívars Leben, sein Kampf gegen die Spanier und sein späteres Scheitern als Präsident Kolumbiens sind Unterrichtsstoff in allen kolumbianischen Schulen. Von Bencos Biojo weiß man wenig, auch weil es keine schriftlichen Überlieferungen gibt. Danilo blickt sich um. Die Plaza ist gesäumt von einstöckigen Häusern. Die meisten leuchten in satten Farben, in Grün, Blau oder Rot. Die Türen und Fensterläden sind aus Eichenholz und mit schmiedeeisernen Gittern bewehrt. Das ist typisch für die Karibik und ihr Hinterland. Dazwischen aber auch fensterlose Hütten mit Strohdächern, wie man sie häufig in ländlichen Gegenden Westafrikas findet. Auf der Plaza findet ein Markt statt. Ein afrikanischer Markt. Männer in Kaftanen und Frauen in bunten langen Röcken und gebundenen Schaltüchern auf dem Kopf bieten Obst und Gemüse an, Schmuck und Holzschnitzereien und gefälschte Markenware, von Turnschuhen über T-Shirts bis zu Sonnenbrillen. Die Kunden sind ausnahmslos Afro-Kolumbianer. 3.500 Menschen leben heute in Palenque. Ein Weißer ist nicht darunter. Ab und an kommen Tagesausflügler aus Cartagena. Ein Bummel durch den Ort, ein bisschen Geschichte schnuppern, Andenken kaufen, schon sind sie wieder weg. Schade, findet Danilo.
Palenque ist Patrimonio oral e immaterial de la humanidad.
Die UNESCO hat Palenque zum Weltkulturerbe erklärt. Unser Dorf ist freundlich, friedlich, jeder kennt jeden. Darauf sind wir sehr stolz. Hier gibt es keine Polizei, anders als überall sonst in Kolumbien. Wir brauchen keine. Wir haben eine Bürgerinitiative, bestehend aus 26 Personen. Je ein Mann und eine Frau patrouillieren durchs Dorf und schlichten Streit, wenn es welchen gibt. Das machen sie unentgeltlich, als freiwilligen Dienst.
Über die Hauptstraße defiliert ein Trauerzug. Eine junge Frau ist gestorben, erläutert Danilo.
Das ist die afrikanische Art zu trauern. Die Leute singen die Lieblingslieder der Verstorbenen. Die Frauen tragen schwarz und weiß. Beide Farben repräsentieren den Kampf der Afrikaner. Ein Erbe, das wir in Palenque bewahrt haben.
Todo eso es un legado africano que ha conservado la palenquera, el palenquero. El cementerio.
Sie ziehen zum Friedhof, zur Casa Riambe, wie wir in Palenquero sagen, unserer Sprache. Wörtlich übersetzt heißt Casa Riambe das Haus, in dem alle enden. Palenquero ist ein Mix aus zwei afrikanischen Sprachen, Kigongo und Kibundo, sowie Spanisch und Portugiesisch. Untereinander sprechen wir auch heute noch Palenquero. Naja, nicht immer. Und eher die Älteren. Das ist leider die moderne Zeit. Viele Leute sagen sich, wozu Palenquero lernen? Es wird ja doch nur in diesem Dorf gesprochen. Andererseits haben die Schulen hier angefangen, Palenquero gleichberechtigt mit dem Spanischen zu lehren. Das ist wichtig, weil die Worte in Palenquero oft anders geschrieben als ausgesprochen werden.
Eine Frau aus dem Trauerzug winkt Danilo zu. Danilo geht zu ihr und nimmt sie in den Arm.
Diese junge Dame arbeitet an einem Wörterbuch. Palenquero, Spanisch.
Genau genommen ist die junge Dame Danilos Frau Claudia. Und noch genauer, eine seiner Frauen.
In Palenque praktizieren wir Polygamie. Auch das ist ein Erbe aus unserer Heimat in Afrika. Das gilt aber nur für den Mann. Er darf in aller Öffentlichkeit mehrere Frauen haben, die Frau aber nur einen Mann. Hält sie sich nicht daran und wird etwa beim Liebesakt mit einem anderen erwischt, kann ihr Mann sie verstoßen.
Danilo sagt das ohne den leisesten Anflug von Koketterie. Als sei es das Normalste auf der Welt. Claudia nickt. Auch für sie ist das selbstverständlich. Die Trauergemeinde zieht weiter. Claudia reiht sich wieder in den Zug ein. Danilo hingegen biegt in eine Seitengasse ab und klopft an einem Haus. Malvenfarben mit bröckligem Putz.
Meister, sind Sie zu Hause?
Der Meister bittet in den Patio, den Innenhof. Unter einem gigantischen Brotnussbaum nimmt er Platz. Ein Mann in den 80ern, drahtig, glatzköpfig, mit kantigem Schädel. Rafael Cassiani stellt Danilo vor, der berühmteste Palenquero. Don Rafael kann weder lesen noch schreiben. Aber er ist eine Berühmtheit. Als Tambourtrommler hat er zahlreiche Platten veröffentlicht und viele kolumbianische Sänger und Sängerinnen begleitet, auf Touren im Land und außerhalb.
Mit 8 Jahren habe ich Trommeln gelernt. Von einem Onkel. Seitdem bin ich Musiker. Bis heute. Ich habe alles gespielt, alle Musikstile. Aber meine Familie konnte ich davon nie ernähren. Ich bin Bauer. Nicht weit von hier habe ich Land. Dort baue ich Gemüse an. Aber meine Liebe gehört der Musik.
Jedes Jahr im Oktober findet in Palenque das Festival de Tambores statt. Ein mehrtägiges Festival, bei dem Tambourtrommler aus der ganzen Karibik und vereinzelt auch aus Afrika auftreten. Traditionell eröffnet Don Rafael das Festival.
Musik ist aber nur ein Aspekt. Beim Festival bieten wir Workshops an, afrikanische Küche, afrikanische Haarschnitte. Zur Zeit der Sklaverei waren die Haarschnitte sehr wichtig. Die Art, wie die Locken gelegt wurden, enthielt Hinweise auf Fluchtwege und Landkarten. Unsere Vorfahren konnten die Botschaften lesen, aber die Spanier wussten nicht, was sie bedeuteten.
Don Rafael nimmt seine Tambourtrommel vom Ständer und beginnt zu spielen. Mit geschlossenen Augen, weltversunken. Danilo wiegt sich im Rhythmus der Musik.
Palenque ist ein Symbol für die Freiheit und wichtig für Kolumbien, Amerika, ja, die ganze Welt. Als Beispiel, dass sich das Schlimmste, was ein Mensch einem anderen antun kann, überwinden lässt, die Sklaverei. Und dafür, dass wir Schwarze der weißen Welt verzeihen, was sie uns angetan hat.
Tom Noga hat uns aus Palenque berichtet. Via Radio können wir ohne weiteres auch nach Belgien reisen und problemlos wieder zurück. Archie Bechlenberg wurde in Aachen geboren, wohnt seit 40 Jahren im belgischen Gemmenich. Das ist ein Ortsteil der wallonischen Gemeinde Plombières, ganz in der Nähe des Dreiländerecks Niederlande, Deutschland, Belgien. Diese belgisch-deutsche Grenzregion hat eine bewegte Geschichte. Große Teile wurden 1815 beim Wiener Kongress dem Königreich Preußen zuerkannt, kamen nach dem Ersten Weltkrieg zu Belgien, wurden zu Beginn des Zweiten Weltkriegs von den Deutschen annektiert und nach 1945 wieder in Belgien zurückgegeben. 80.000 deutschsprachige Belgier leben in der Region als anerkannte Sprachminderheit in direkter Nachbarschaft zu den wallonischen Gemeinden. Und es ist genau dieser Sprachen- und Kulturmix, der den besonderen Reiz des Landstrichs rund um die Städte Eupen und Malmedy ausmacht. Streifzüge durchs östliche Belgien hat Archie Bechlenberg sein reich bebildertes Buch genannt, das er dieser historisch, kulturell und geografisch interessanten Region und seinen Menschen widmet. Kein Reiseführer im herkömmlichen Sinne, sondern ein Buch über Begegnungen und Besonderheiten. Alfred Schmitz, mein Kollege, hat Archie getroffen und mit ihm einen Streifzug durch das bei uns wenig bekannte französischsprachige Ostbelgien unternommen.
Es ist früher Vormittag, als wir mit dem Auto von Eupen aufbrechen. Es geht bergauf durch dichtes Waldgebiet Richtung Hohes Venn. Nach rund 25 Minuten steuern wir einen riesigen, aber noch sehr leeren Besucherparkplatz an.
Also, wir sind hier auf der Höhe Boutrange. Boutrange ist mit 694 Metern der höchste Punkt Belgiens. Und weil die Belgier meinten, eine 7 vor der 0 hört sich irgendwie besser an, haben sie dann noch so ein kleines Treppchen hier oben auf die Höhe draufgestellt, um dann genau auf 700 Meter zu kommen.
Der schmalen Steintreppe, die steil empor zum künstlich aufgeschütteten 700-Meter-Punkt führt, sieht man die 100 Jahre deutlich an, die sie auf dem Buckel hat. Neben der Treppe ein aus grauem Feldstein erbauter, trutziger Aussichts- und Signalturm. Zu seinen Füßen ein Ausflugslokal.
Hier ist im Winter zum Beispiel viel los. Wenn also richtig Schnee liegt, dann kommen die Leute hier zum Langlauffahren hin. Und du kannst von hier aus sehr schöne Wandertouren unternehmen. Und hier unten gibt es wunderbaren Blaubeerkuchen. Das sind also echte Blaubeeren, nicht so die gezüchteten, sondern das sind so ganz kleine, die hier aus den Wäldern stammen. Und der Boden dieses Kuchens, das ist ein Pizzateig. Und dann muss da natürlich noch ordentlich Schlagsahne drauf. Aber das ist dann wirklich eine Spezialität der Gegend, die ihresgleichen sucht.
Wir lassen den Blaubeerkuchen heute allerdings links liegen, überqueren die Straße, gehen zu einer Aussichtsplattform und haben einen herrlichen, aber durch Nebel leicht verklärten Blick auf das hohe Venn. Gespenstisch sieht sie aus, diese riesige Hochmoorlandschaft.
Wenn du hier jetzt runtergehen würdest, würdest du sofort nasse Füße bekommen. Hier direkt an der Aussichtsplattform noch nicht so extrem, aber wenn du jetzt 500 Meter weiter reingehst, dann siehst du mehr offene Wasserflächen als bewachsene Flächen. Und da ist früher so mancher auch drin verschwunden.
Daher sollte man wirklich nur die sicheren Wege benutzen oder sich einer geführten Wanderung durch diese einzigartige Landschaft anschließen, von der sich heute 470 Quadratkilometer auf belgischem und 130 Quadratkilometer auf deutschem Gebiet befinden. An die Zeit, als das Gebiet noch zu Preußen gehörte, erinnern die vielen Fichten, die man an manchen Stellen sieht. Doch die werden nach und nach gefällt, um den ursprünglichen Charakter des Naturparks wiederherzustellen.
Was wir jetzt hier so sehen, das hat schon so was Tundraartiges an sich. Hier hat bis vor 4 oder 5 Jahren hat hier Wald gestanden. Den haben die Preußen damals angebaut. Deswegen werden die Fichten hier auch Preußenbaum genannt. Zum einen, weil die alle so gerade und in Reihe und Gliedchen, zum anderen aber auch, weil die damals von der preußischen Verwaltung angebaut wurden, damit man aus dieser Region wirtschaftlich irgendwas rausholen konnte. Hier wächst nämlich ansonsten nichts.
Wir gehen zurück zum Auto und machen uns auf zur nächsten Station, die uns wieder Richtung Norden führt. Nur ein paar Kilometer südwestlich der alten Tuchmacherstadt Eupen, heute geschäftiges Zentrum der deutschsprachigen Gemeinschaft, liegt auf wallonischem Gebiet eine Stadt wie im Dornröschenschlaf. Lambour war einst Keimzelle des bedeutenden Herzogtums Limburg. Umflossen von der Westre liegt der alte Ortskern auf einem Felsenhügel. Um den aus Flusssteinen grob gepflasterten Marktplatz reihen sich wunderschöne Wohnhäuser aus dem 18. Jahrhundert.
Da ist eine kleine Kunstgalerie drin und gleichzeitig ist es noch so ein bisschen Informationsbüro. Aber da ist nie jemand drin. Wir gehen mal eben durch den Bogen.
Keine lärmenden Touristen, keine Frittenbuden, keine Andenkenläden stören die Idylle. Das einzige Bistro am Platz noch menschenleer. Vorbei an der alten Kirche Saint-Georges, die wegen Baufälligkeit geschlossen ist, gehen wir durch enge Gassen.
Diese Häuser hier, die haben alle keinen Keller. Warum? Ist klar, hier drunter ist härtester Stein.
Ein großer, verspielter, zotteliger Hund liegt vor einem der kleinen Häuser. Er versperrt uns den Weg, möchte gestreichelt werden. Didier, sein Besitzer, kommt mit einem Zigarillostummel im Mundwinkel neugierig vor die Türe.
Très gentil, hein?
Il est jeune?
Deux ans.
Deux ans?
Oui. Il est content, il aime les gens.
Didier wohnt seit 25 Jahren in Lambour und ist begeistert von dieser kleinen alten Stadt. Er will uns etwas ganz Besonderes zeigen, den Pfarrgarten.
Vous connaissez le jardin du curé?
Connaissez pas.
Non. Je vais te montrer quelque chose tout de suite, tu vas comprendre.
Durch ein paar verwinkelte Gassen führt uns Didier zu einer Mauer mit Holzpforte. Dahinter ist jemand mit der Motorheckenschere zugange.
Ça c'est la maison du curé.
Wir treten ein und befinden uns in einem verwunschenen Garten. Didier stellt uns seinen Freund Jacques vor, der hier für Ordnung sorgt. Die beiden Freunde führen uns durch den verwilderten Garten mit seinen vielen Sträuchern, Bäumen und Kräuterbeeten. Sie zeigen uns einen Brunnenschacht, der tief in den Fels gehauen ist, und einen Pavillon, dessen Innenwände mit Stuckornamenten verziert sind. Jacques und Didier lieben diese ruhige Idylle ihrer kleinen Stadt. Von Massentourismus halten sie überhaupt nichts. Das würde die Lebensqualität der Einwohner zerstören, befürchten sie. Aber da ist noch etwas, das Jacques auf die Palme bringt. Die Kommune hat begonnen, die historischen Gassen und den gesamten Dorfplatz aufwendig zu restaurieren. Auf den ersten Blick sieht das sehr hübsch aus, sagt er, aber die Zwischenräume der Steine sind mit Beton verfugt worden. Da wächst kein Gras mehr. Das ist schlecht für die Insekten und schlecht für die Vögel. Außerdem kann das Regenwasser nicht mehr versickern. Das ist eine Schande. Wir sagen den beiden Adieu und machen uns auf den Weg zu einer alten Abtei, wo Bier gebraut wird. Ein wundervoller Ort, verspricht Archie. Doch auf dem Weg dorthin biegt er ab und fährt eine breite Landstraße hinauf. Links und rechts ein paar Höfe, weite Felder, schöne Landschaft. Im Zweiten Weltkrieg ein blutiges Schlachtfeld. Wir erreichen das Plateau der Anhöhe. Links und rechts der Straße vier große Säulen, auf denen goldene Adler thronen. Die amerikanische Flagge weht im Wind. Stars and Stripes in Ostbelgien.
Wir befinden uns hier auf dem Soldatenfriedhof von Henry Chapelle. Hier liegen über 7000 amerikanische Soldaten, die bei der Befreiung Belgiens ab September 1944 ums Leben gekommen sind. Es gibt immer Besucher hier, also es ist nie so, dass du hier ganz alleine bist, egal in welcher Jahreszeit. Ich denke mal, dass doch, wenn Leute aus Amerika nach Europa kommen, um hier sich das Land anzugucken, dass das bei denen mit auf dem Programm steht. Vor allen Dingen, wenn sie Angehörige hier haben.
Fast 8000 strahlend weiße Gedenksteine. Die meisten in Kreuzform, manche mit Davidstern. Endlose Reihen auf einer riesigen Rasenfläche. Das Gras exakt und kurz geschnitten. Jeder Stein mit Name, Todesdatum, Dienstgrad und Einheit versehen. Der Gang durch die Reihen geht unter die Haut. Besonders als ich an drei Kreuzen vorbeikomme, die den gleichen Familiennamen tragen. Tester, James, Glenn, Robert. Drei Brüder. Eine US-amerikanische Stiftung kümmert sich um den Erhalt der riesigen Anlage, die man über einen imposanten Säulengang erreicht, der an eine römische oder griechische Tempelanlage erinnert. In die hellen Säulen eingraviert die Siegel der US-Bundesstaaten und noch einmal 450 Namen von vermissten Soldaten. Vom Geläut der Gedenkstättenkapelle verabschiedet, werden wir an unserem letzten Ziel in Val-Dieu von den Glocken der alten Abteikirche empfangen.
Ja, das ist hier der Innenhof. Und das prächtigste der Gebäude ist natürlich das, wo der Abt früher gewohnt hat. Das ist barock von der Bauart her. Man sieht auch da 1739 steht oben drüber. Ist wahrscheinlich auch im Laufe der Jahrhunderte immer mal wieder angepasst oder neu gebaut worden. Die Kirche ist im Kern aus dem 12. Jahrhundert. Da sind also die Mönche damals hierher gekommen. Aber jetzt zeige ich dir was nicht jeder kennt.
Aus dem großen Innenhof der Abtei geht es vorbei an der Brauerei und an der Käserei zu einem riesigen Park, durch den ein Bächlein fließt. Idylle pur. Gepflegte Wege, Bänke zum Verweilen. Doch in den Klosterpark verirren sich nur wenige Besucher. Die meisten kommen wegen der Klosterbrasserie, wo man im Hof der Abtei und in einem umgebauten Kuhstall die Abteibiere probieren und eine Kleinigkeit essen kann. Hier geht es hektischer zu als im beschaulichen Park und weniger romantisch. Um die großen Besucherströme in den Griff zu bekommen, ist Selbstbedienung angesagt. Kantinenatmosphäre in der Klosterküche. Immerhin, warme Speisen werden frisch zubereitet und am Tisch serviert, die Bierspezialitäten frisch gezapft. Der Tipp vom Fachmann:
Carbonade de Bœuf, das ist Rindfleisch. Das wird stundenlang auf kleiner Flamme in einem Sud aus Bier, Fleischsaft und Apfelbirnenkraut geköchelt. Dann gibt es ein Grand Cru, das ist mein persönliches Lieblingsbier. Das kannst du wie einen guten Wein zu einem guten Essen trinken.
Alfred Schmitz hielt das Mikro. Archi Bechlenberg ist der Autor des Buches Streifzüge durchs östliche Belgien, im Meyer und Meyer Verlag Aachen erschienen. Uns bleibt noch Zeit für ein altes flämisches Volkslied in der Übersetzung Die Absage. Und während Sie das hören, macht Andreas Stopp im Studio Platz für Detlef Karg und die Informationen am Mittag. Bis nächsten Sonntag.
Mijn deurtje is gesloten en daar mag niemand in.